Glory to God.
Amen. Es ist so schön, hier zu sein. Und ich habe ein Thema, das heißt, du bist eingeladen. Du bist eingeladen. Und wie ihr auf dem Bild sehen könnt, wir haben hier das Bild vom Abendmahl. Und wir werden diesen Gottesdienst damit hier auch abschließen, mit dem Abendmahl, welches wir auf unserem Tisch hier haben, neben mir. Und wollen einfach feststellen, dass wir an den Tisch des Herrn, in die Gemeinschaft des Herrn, eingeladen sind. Und was das bedeutet, ich meine, was würde es für dich bedeuten, wenn du von jemandem, den du verehrst, jemand, der dir so wichtig ist oder den du so lange einfach folgst, nicht nur auf Facebook oder auch sonst, wenn du eingeladen wärst, ja, vielleicht wäre das von einem Bundesrat oder vielleicht wäre das von irgendeinem besonderen Prediger, den du hochachtest, und du wirst eingeladen, ja, mit denen am Tisch zu sitzen, mit denen zu sprechen, auszutauschen, einfach mal zusammen zu sein, was das für eine Auswirkung hat, eine Ehre ist einfach auch für dich. Und mein Lieber, wenn wir so denken könnten bezüglich irgendwelchen irdischen Menschen, denen wir achten, wie viel mehr ist es für den König der Könige und der Herr aller Herren, als dass wir wissen, wir sind in die Gemeinschaft und an den Tisch eingeladen zu ihm. Oh, das dürfen wir niemals vergessen. Und der Tag wird es zeigen, weil wenn wir hier lesen, Offenbarung Kapitel 19, hier am Schluss, was noch zukünftig ist, nachdem Jesus zurückkommt, was wird da geschehen? Er wird uns hinaufführen in den Himmel, in den Allerheiligsten hinein, in den Himmel, und er wird zu Tisch mit uns sitzen und das Mahl des Lammes mit uns feiern. Während 7 Jahre Trübsalzeit hier auf Erden herrschen, all das Schlimme, was man hier in den Offenbarungen liest, werden wir im Himmel mit dem Herrn sitzen am Tisch, und wir werden einfach der Plauscher. Wir werden Party feiern. Wir werden endlich all die Leute können aufsuchen. Und jemand wird zu dir kommen und wird sich dir vorstellen und sagen: Hallo, ich bin Habakuk. Und du sagst: Haber was? Und er wird sagen: Ich heiße Habakuk. Habakuk. Und er fragt: Ja, kennst du mich nicht? Nein, noch nie gehört von einem Habakuk. Ja, wir haben ein ganzes Buch in der Bibel hier im Alten Testament. Der klebt wahrscheinlich bei dir zwischen den Seiten immer hier. Deswegen tut es gut, ein bisschen die Bibel zu lesen. Wenn du diese Leute begegnest im Himmel, oder? Der Habakuk und verschiedene andere kommen und sich vorstellen, dass du sagst: Haber was? Haber von Schokoladenfabrik Coop. Nein. Habakuk, ja. Ja, auch immer. Auf jeden Fall. Lass uns miteinander aufschlagen zum 2. Samuel Kapitel 9. Ich möchte hier beginnen mit einer Geschichte im Alten Testament, der vielleicht dir geläufig ist, aber vielleicht auch nicht. 2. Samuel, eine Geschichte aus dem Leben vom König David. Wir beginnen hier in Vers 9. Und ich möchte diese Geschichte nehmen und einfach auch auf uns hier sehen, wie Gott noch viel mehr für uns eigentlich tut, als was David hier für diesen jungen Mann namens Mephibosheth tut. Mephibosheth. Also man muss das ein bisschen üben, ja. Vielleicht begegnest du ihn auch, ja, am Hochzeitsmahl. Also muss ich sagen, ich heiße Mephibosheth. Mephibo was? Mephibo, ja. Lesen wir die Story. Ab Vers 1. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Saul war ja der König, bevor David König geworden ist. Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Und den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Und er sprach: Dein Knecht. Und der König sprach: Ist noch jemand da vom Hause Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm an den Füßen ist. Man muss verstehen, warum war der lahm an den Füßen? Nun, es war so, als König Saul und auch sein Sohn Jonathan, der Nachfolger eigentlich von König Saul, in den Kampf waren, die sind beide umgebracht worden, sind beide getötet worden. Und Saul hat ja schon lange nach dem König David getrachtet, ihn eigentlich auch umzubringen, weil er ja befürchtete, dass David ihn ja ersetzen würde, er und seine Familie. Aber König Saul wurde umgebracht, Jonathan wurde umgebracht, und dieser Knecht namens Ziba, ja, er hatte den Mephibosheth, den, der noch ein kleiner Junge war, hat er dann genommen und ist dann geflohen, weil er dachte dann, ja, dann wird natürlich der Nächste im Hause des Königs wird umgebracht werden. Und er floh, ist gestolpert und der Mephibosheth ist zu Boden gefallen und dadurch ist er lahm geworden. Also aufgrund von diesem Unfall ist das passiert. Und hier heißt es in Vers 4, und der König sprach zu ihm, wo ist er? Und Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodebar, im Hause Machirs, des Sohnes von Amiel. Nun, Lodebar ist ein interessanter Name von diesem Ort. Es heißt ein Ort, wo es keine Wiesen gibt, wo es kein Gras gibt. Also es beschreibt eigentlich einen Ort, wo es nicht viel gibt. Also man geht davon aus, dass dieser Mephibosheth, obwohl er der Enkel des ehemaligen Königs ja Sauls war, dass er eigentlich ein sehr armseliges Leben gelebt hat. Und lesen wir weiter. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Hause Machirs, des Sohnes von Amiel. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach, Mephibosheth. Er aber sprach, siehe dein Knecht. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Der König rief Ziba den Knecht Sauls und sprach zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Hause gehört hat, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth aber, der Sohn deines Herrn, soll täglich Brot an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König, ganz so wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht es machen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha, und alle, die im Hause Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Was für eine Geschichte hier. Das war außergewöhnlich, dass der König David ja nicht dem Enkel des ehemaligen Königs eigentlich nachgeht, um ihn eigentlich Böses zu wünschen und Böses zu tun, sondern er sagte, er hatte einen Bund gemacht mit Jonathan, der Sohn Saul, sie waren beste Freunde, und er hatte dem Jonathan auch ihm gesprochen, dass er Gutes tun wird seinem Haus. Aber das glaubte und wusste Mephibosheth nicht. Aber hier sehen wir, wie David große Gunst und Gnade erweist und ihn nicht nur sein Land zurückgibt, sondern er sagt, komm und ich will, dass du in meiner Gemeinschaft bist, Tag für Tag für Tag. An meinem Tisch sollst du essen. Ich weiß nicht, ob du darin auch siehst, so ein bisschen, was Gott für uns auch getan hat. Wie auch wir einfach nur wie tote Hunde waren. Wir hätten von uns denken können, wir sind nichts, was haben wir es überhaupt verdient? Aber der Herr Gott, der Allmächtige, sandte seinen eigenen Sohn Jesus Christus, der sein Leben am Kreuz für uns gab und uns einlädt, an seinem Tisch zu sitzen. Und das ist, was wir mit dem Abendmahl, immer wenn wir dieses feiern, auch uns bewusst werden müssen, dass auch wir berufen sind, an den Tisch des Herrn mit ihm zu sitzen, mit ihm zu essen, mit ihm auszutauschen, mit ihm Party zu feiern, mit ihm einfach zu lachen und Freude zu haben. Ja, und ich weiß, die Schweizer mögen das. Denn es heißt, eine der größten Freizeitbeschäftigungen, die wir als Schweizer haben, nebst Wandern und Spazieren gehen und so weiter, ist einfach mit Freunden zusammenzusitzen im Restaurant. Tatsächlich. Ich staune auch jedes Mal, wenn man weiß, was die Preise hier sind in der Schweiz, oder? Auch für uns Schweizer ist ja nicht billig, oder? Für ein Mittagessen oder für ein Abendessen oder sowas. Aber ich sage dir, ich bin eben letzten Sonntag nach dem Open Air durch die Stadt gegangen, die Restaurants sind voll mit Menschen, die da sitzen, die reden und quatschen und lachen und austauschen oder am Seeufer sitzen oder am Flussufer, was auch immer sie tun. Man liebt Gemeinschaft. Ist etwas, was uns Schweizer gut liegt. Aber auch Gott liebt es. Gemeinschaft zu haben. Deswegen kam er. Oh, so viele haben so ein falsches Bild von, was Gott von uns erwartet, was wir eigentlich einfach als Sklaven tun müssen, dass er die 10 Gebote gegeben hat, damit er sehen kann, wie wir in diesem Hamsterrad der 10 Gebote uns bewegen. Nein, Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, um der, er hat nicht den Sabbat gegeben, er hat nicht den Menschen gemacht für den Sabbat, sondern er hat den Sabbat gegeben für den Menschen. In anderen Worten, ich weiß nicht, ob wir hatten schon mal Fische gehabt zu Hause, aber nicht zu lange, weil niemand wollte das Aquarium reinigen. Weil irgendwann einmal hast du die Fische nicht mehr gesehen, es war alles so verdreckt. Gott vergebe uns mit den armen Fischen bei uns. Aber wir sind sie dann losgeworden, ja. Aber es war schön, es war immer schön im Laden, oder wenn du so ein Aquarium gesehen hast, die schönen Fische, die da hin und her schwimmen und so. Aber eben, wenn du musst natürlich dafür sorgen. Auf jeden Fall, wir haben ein Aquarium gekauft, ja, nicht einfach das Gefäß und haben es mit Wasser gefüllt, es war wegen den Fischen. Die Fische haben uns begeistert, nicht das Aquarium. Und genauso, Gott hat nicht die Gebote gegeben oder all die Dinge, die man hört, du musst das tun und du musst das lassen, ja, weil er einfach mal sehen, wie seine Gebote gehalten werden. Sei es von den, ja, wenn die Menschen es nicht tun, dann haben wir ein paar Aliens oder so oder sonst irgendwer, die einfach diese Gebote, weil die Gebote sind mir wichtig. Nein, die Menschen sind ihm wichtig. Und Jesus sagte, den Juden, die einfach die Gebote zum Mittelpunkt gemacht haben, die einfach gesagt haben, ja, der Sabbat, sogar so sehr, dass als Jesus in einer Synagoge war und eine Frau, die 18 Jahre krank war, geheilt hat, hat der Pastor der Synagoge dann gesagt, Jesus, das ist verboten. An jedem anderen Tag kannst du das tun, aber nicht heute. Heute ist Sabbat, heute darfst du nicht arbeiten. Sie haben es so weit gebracht, dass man nicht einmal eine Frau, und Jesus sagt zu ihm einfach zurück, du Heuchler. Stell dir mal vor, das war ein Gottesdienst. Den muss ich mal im YouTube dann anschauen. Ja. Jesus sagt vor allen Leuten, du Heuchler. Ja. Also Jesus konnte auch ein bisschen, wir denken immer, oh, dass Jesus oh, nur so immer so lieb und nett, aber sich, oh, das hätte ich nicht müssen sagen, das ist doch nicht. Oder, du Heuchler, löst nicht jeder von euch seinen Esel oder seinen Ochsen vom Stall und führt ihn zur Tränke, auch am Sabbat. Was ist mit euch los? Spinnet ihr eigentlich? Es sind Leute gewesen, die den Gedanken gehabt haben, Gott interessiert nur Leute oder irgendwelche Sklaven zu haben, Diener zu haben, die einmal nur immer das spurten und tun, wenn er sagt, Frosch, dann springst du. Nein, er kam, um uns an seinen Tisch zu holen, um mit uns Austausch zu haben. Warum hat er Adam und Eva geschaffen? Es heißt dort, dass er sie geschaffen hat und er kam zur Zeit des Abendwindes, um mit ihnen zu reden, mit ihnen auszutauschen, zu sehen, was habt ihr heute gepflanzt, was habt ihr heute gebaut und gemacht. Und Adam hat gesagt, Gott, komm mal da hin, schau mal, ich zeig dir mal meine Tomaten, die da wachsen, schau mal, das rote Ding da. Und Gott wäre ruhig. Wow, super. Gott weiß, wie das aussieht. Aber all die schon mal Kinder gehabt haben, eine ganz neue Welt geht dir doch auf, oder? Dinge, die du überhaupt nicht mehr gesehen hast, die du überhaupt nicht beachtet hast. Plötzlich, oder sieht dein kleines Kind, sieht eine Blume, nimmt eine Blume und schaut, ja. Und du siehst plötzlich Dinge, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Wie sie mit der Ameise einfach da spielen, oder? Und die Straße so ein bisschen, ja, umlenken, ja, die Ameisenstraße. Aber du schon längst, oder? Jetzt einfach drüben. Plötzlich siehst du die Ameisen. Ja, schau mal da. Oder du schaust in die Wolken. Und dein Kind sagt, schau mal, da oben sehe ich einen Giraffe. Du hast schon lange nicht mehr hochgeschaut und überhaupt etwas gesehen in den Wolken. Aber genauso ist es, ist Gott mit uns. Gott weiß alles, kennt alles. Er ist nicht klar, ich bin langweilig, kannst du nicht etwas Neues bringen. Gott schuf den Menschen, er hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt und hat dann auch all die Tiere geschaffen, all die komischen, die großen, die kleinen, die dicken, die dünnen, alle Farben und ließ ja an Adam vorbeikommen und hat nicht Adam gesagt, also Adam, jetzt musst du das mal aufschreiben, oder? Du musst mal merken, oder? Das ist ein Giraffe und das ist ein Esel und das ist ein Elefant. Nein, er hat gesagt, Adam, schau mal die Tiere, was würdest du sagen, wie würdest du sie nennen? Und Adam schaut sie an und sagt, ja, 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 ja. Der Giraffe rumfällt. Das ist ein Giraffe. Elefant. Ja. Also hat einfach Worte oder hat einfach den Namen gegeben. Gott hat sicher geschmunzelt. Das ist gut, lassen wir es. Hat nicht gesagt, nein, nein, das kannst du nicht machen. Gott liebt es mit uns Gemeinschaft. Und im Neuen Testament gibt es ein Vers, den liebe ich einfach hier. Und den möchte ich dir einfach mitgeben, vor allem heute. Wenn du nichts anderes merkst, dann schreib dir einfach diesen Vers auf, im 1. Korintherbrief, Kapitel 1 und Vers 9. Kapitel 1 und Vers 9. Es heißt hier, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu. In anderen Worten, das heißt nicht, ja, irgendwann einmal seid ihr, ja, na, vergiss es rum nicht mehr. Er ist treu und er ruft dich, beruft dich an seinen Tisch, wie David Mephibosheth gesucht hat, geholt hat. Er hat gesagt, Mephibosheth, komm da hin. Ich gebe dir alles, was bisher dir weggenommen worden ist. Ich gebe dir das alles zurück, aber noch viel mehr als das. Ich will, dass du mit mir sitzt in meinem Palast, an meinem Tisch, mit mir isst und zwar Tag für Tag. Das ist, was der Herr, der Allmächtige sagt. Und wenn wir das Abendmahl heute feiern, dann sagt es dir von Neuem, du bist berufen an seinen Tisch. Und der Tag wird kommen, wo wir effektiv an den Tisch sitzen werden, wo Jesus selber dort sitzen wird. Und das erste Mal seit seiner Zeit vor seiner Kreuzigung wird er den Kelch nehmen und wird vom Wein trinken, Halleluja, mit uns gemeinsam. Und wir werden feiern, Halleluja. Gemeinschaft. Du bist berufen in seine Gemeinschaft. Austausch. Lachen. Ja, aber das ist Gott der Allmächtige. Natürlich haben wir Ehrfurcht vor ihm, aber wir haben nicht Angst vor ihm. Auch die Jünger selber, die wussten, Jesus, sie haben gesagt, Jesus, du bist der Sohn Gottes, aber sie sind mit ihm herumgewandelt, herumgegangen. Sie haben manchmal Dinge gesagt, die nicht ganz korrekt waren, aber sie haben sie waren nicht dann eingeschüchtert, ich sage nie mehr irgendwas. Johannes und Jakobus dachten mal, also sie sind durch eine Gegend namens Samaria gegangen, die nicht besonders gut hatten mit den Juden. Und die wollten denen kein Zimmer zur Verfügung stellen, wo sie übernachten können. Und da sagte Johannes und Jakobus, deswegen bekamen sie die Namen, die Donnersöhne. Ja. Sagte Johannes und Jakobus, Jesus, ja. Wir rufen doch Gott Feuer vom Himmel herunter, wie Elia. Wir lassen die alle verzehren, dass sie uns kein Bett zur Verfügung stellen. Und Jesus sagt, oh meine Güte. Oh. Ihr wisst nicht, von welchem Geist ihr seid. Ich bin nicht gekommen, Menschen zu verurteilen. Ich bin gekommen, um Menschen zu retten. Halleluja. Johannes und Jakobus haben gesagt, ja, wir sagen nie mehr, wir bist nie mehr, wir bist nie mehr. Nein, die waren locker mit Jesus und hatten Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt miteinander Partnerschaft haben, Zusammensein, Geselligkeit. Zu wissen, dass er da ist, dass er dein Bestes im Sinn hat. Nicht einfach irgendwo, na, weit weg irgendwo wohnt. Ja, und mal guckt mal, was du machst. Er will, dass wir ihn erleben in unserem Alltag. Dass wir Gottes Momente haben mit ihm. Die brauchst du. Denn das hier, heute Morgen, was wir hier haben miteinander, dass ich hier vorne einfach aus meiner eigenen Begeisterung für ihn, aus meinem eigenen Leben mit ihm euch verkünde, ist vielleicht schön und gut, aber du musst es selber auch erleben in deinem Alltag. Am Anfang, als ich mit Jesus unterwegs war, wusste ich auch nicht, dachte ich auch, was ich alles korrekt und immer alles richtig machen muss. Und wehe, oder? Wehe, ich mache was falsch. Es war schwierig für mich am Anfang, wirklich ein richtiges Gottesbild zu bekommen, weil ich so viel anders gehört habe. Gott wartet oftmals nur darauf und die Eis auf den Deckel zauern, wann machst du etwas falsch? Als ich 18 wurde, ich bin ja mit 18 Jahren bin ich zum Glauben gekommen, habe ich dann mir ein Motorrad gekauft, Lernfahrausweis geholt und hatte ein 125er Motorrad. Halleluja, meinen Kollegen, das war natürlich cool, oder? Aber ich hatte noch ein L, ich musste ja da noch üben und musste noch die Prüfung machen. Aber eben, wie das so war, ich hatte Kollegen, die dann sagten, komm, wir wollen nach Wildhaus hochfahren, da gibt es eine Disco, Pferdestall hieß es. Kennt jemand, hat jemand das gekannt, nicht? Pferdestall im Wildhaus oben, hast du das noch gekannt? Wow, okay. Sind wir einander begangen, weiß ich nicht. Aber wir, auf jeden Fall. Sie haben mir gesagt, komm, wir gehen da hoch, aber eben, es hat nur noch einen anderen Kollegen, noch einen TÜV gehabt und so. So haben wir gesagt, komm, wir hocken hinten drauf. Ja, ich habe ein L, oder? Ich war ja gläubig, ja. Ich habe ein L, da, nein, ich darf das nicht. Ja, komm jetzt, tu nicht so und so und blablabla. Und haben mich überschnurrt. Und so sind wir dann, glaube erst so gegen 10 Uhr abends sind wir losgefahren nach Wildhaus hinauf oder von Opfikon, wo ich wohnte, und waren dort in der Disco, und dann am Abend wollten wir wieder zurück. Wir hielten kurz an, um aufzutanken, und da kam die Polizei morgens um 2, 3, um zu überprüfen. Oh, in dem Moment. Ich habe Buße getan, so schnell ich nur konnte. Oh, Herr Jesus, es tut mir so leid, oder? Weil ich werde ja meinen Lernfahrausweis verlieren, weil ich jemanden hinten drauf habe, oder? Kann ich nicht sagen, er ist ja mit mir hinterher gelaufen, oder? Und die Polizei kam und haben nicht einmal, ja, ich muss zugeben, was wir gemacht haben, ist, wir haben das L weggenommen. Ja. Deswegen haben sie nicht gesagt, dass wir eine L hatten. Und sie haben das irgendwie nicht gecheckt und nicht geprüft, oder, dass ich keinen Lernfahrausweis nur hatte. Ja. Puh, danke, Herr, ich tue das nie wieder. Bis ich ein paar Wochen später unterwegs war in die Stadt und ich fuhr weiterhin ohne L hinten drauf. Und dann muss wieder zur Seite fahren. Oh, ich sagte, oh Gott, schon wieder. Kann ich nochmals Buße tun? Ist es überhaupt erlaubt, dass ich nochmal, tut mir leid, Herr, ich will nicht meinen Führerschein, meinen Lehrfahrausweis verlieren. Ich muss ja gleich in die Prüfung gehen und so. Und da kam die Polizei und ich dachte schon, sie werden fragen nach meinem Ausweis. Und jetzt werden sehen, ich habe kein L dran gehabt. Und hat nicht gefragt. War ganz nett. Hat einmal gesagt, wissen Sie, dass Sie fahren mit einem Motorrad, welches kein Schutzblech hinten hat? Oh nein, habe ich gar nicht bemerkt. Habe gesagt, das müssen Sie noch bringen, okay? Also tschüss. Hat nicht einmal gefragt. Oh, danke Gott, danke Gott. Oh, ich tue es nie wieder, tue es nie wieder. Ich habe es nie wieder getan. Aber ich bin da. Ja, ich habe es nie wieder getan. Ich bin dann an die TÜV-Prüfung gegangen, bin zweimal durchgeflogen. Beim dritten Mal damals hieß es, wenn du dreimal durchfliegst, oder, dann musst du natürlich zum Psychiater gehen. Aber Lob und Dank, der Herr schickte mich nach Amerika, also da muss ich nicht die dritte Prüfung machen. Und ich habe dann in Amerika dann meine Autoprüfung gemacht, ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich hatte zu kämpfen, ja, ist das ein Gott, der einfach nur will, dass ich alles perfekt mache oder nicht? Also ich wusste aber, ich will die Gnade nicht allzu sehr ausreizen. Die Gnade war nochmals da, das zweite Mal. Und ich sagte, Herr, ich mache es nie wieder. Ich habe es auch nie wieder gemacht. Aber Gott ist da, um uns zu helfen, um für uns da zu sein, um uns wissen zu lassen. Solche Momente, die ich niemals vergesse, wie ich in Thailand war, meinen Vater dort besucht und niemand gekannt habe, war beschäftigt. Er hatte auch ein Hotel am Strandbereich und so bin ich in sein Hotel gewesen, dort für einige Tage, währenddem er arbeiten musste. Und habe da Zeit einfach genommen, Gebet, ins Wort und so weiter. Und ich war einfach wirklich einsam, ich kannte niemanden da. Die redeten alle eine komische Sprache, thailändisch natürlich. Und der Herr sagte zu mir eines Morgens, als ich einmal im Gebet war, also geh jetzt einfach an den Strand raus. War ein bisschen vorsichtig, an den Strand zu gehen, weil in Pattaya, wo das Hotel war, das war natürlich sehr bekannt damals für Transvestiten und Prostituierte und all das. Und ich hatte das auch schon erlebt in Bangkok, als wir dort waren. Mein Bruder und ich, als er am Anfang bei mir dabei war, wir sind miteinander spazieren gegangen. Und da ist ein Auto rangefahren, da kam eine nette Dame zu uns und hat gesagt, ja, such dir einen Tourguide, sollen wir euch die Stadt ein bisschen zeigen. Und mein Bruder Tom, ist 2 Jahre älter als ich, aber der ist immer so gutgläubig in allem. Und er dachte, ja, das wäre ja ganz nett. Und ich sagte, Tom, die wollen uns was anderes zeigen als das, oder? Und ich prüfte es ziemlich bald. Ich sagte, ja, nein, ich glaube nicht. Wir sind eben Missionare hier. Ja, also wir waren aufgrund von natürlich Bibel und Bibelgruppe dort. Wir sind Christen Missionare. Und als sie das hörten, sind sie sofort nach vorne gegangen, ins Auto gestiegen und der Zuhälter nahm sie dann weg. Ich sagte, Tom, das kann man doch nicht machen. Oder? Also auf jeden Fall, ich war ein Parteier, deswegen habe ich ein bisschen zurückgezogen, wollte mich nicht. Aber der Herr sprach zu mir, geh an den Strand. Ich ging an den Strand, saß an die Promenade da, Fußgängerzone hinter mir, sah aufs Meer raus. Und genau in dem Moment, irgendwie aus irgendeinem Grund kann ich sagen, warum, habe ich einfach umgedreht und da sehe ich dann zwei meiner Bibellehrer aus Tulsa, Amerika, aus Oklahoma, da den Promenade entgegenkommen. Wusste gar nicht mal, dass sie da waren. Ging auf sie zu, habe mich vorgestellt, habe mich sofort erkannt, habe mich eingeladen, den ganzen Tag mit ihnen zu bringen, zu essen, Bowling zu spielen, also wirklich einfach Gemeinschaft zu haben. Ich sagte, Herr, du bist einfach zu groß. So wunderbar. Solche Gottesmomente uns geben möchte. Gerade letzte Woche, ich hatte ein Treffen mitten in der Stadt am Esche-Wiesplatz. Am Esche-Wiesplatz. Und da war ich mit dem Auto unterwegs. Ich sagte, da kannst du ja nirgendwo parken. Und ich hatte eigentlich schon aufgegeben, wo muss ich da irgendein Parkhaus finden, wo du überhaupt, was weiß ich, wie weit weglaufen musst. Und gerade letzte Woche, ich sagte, mein Gott, ich habe doch einen großen Gott. Komm, ich vertraue ihm, dass er mir einen Parkplatz geben kann am Esche-Wiesplatz. Der Teufel sagt, spinnst du eigentlich, da ist alles voll, da gibt es gar keine. Ich sagte, oh Herr, ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist. Brauch einen Parkplatz, einfach dort in der Nähe von der Gemeinde, von der Kirche dort. Und siehe, da komme ich hin, hätte keinen besseren haben können als einen blauen Parkplatz, das war Freitag, also musste ich sowieso nichts zahlen. Und genau am richtigen, genau wo ich hinfahren konnte. Du sagst, ja, was ist denn das schon? Für mich war es groß, weil ich war selber da im Moment noch im Zweifel, ja, nur einen blöden Parkplatz. Aber viele andere Dinge, die wir einfach in unserem Alltag erleben, schreib sie dir auf. Es ist die Gemeinschaft mit Gott, er will mit dir in deinem Alltag unterwegs sein. Das ist, was ich einmal uns wissen lassen möchte. Er sagt hier, der uns berufen hat zur Gemeinschaft. Nicht dann, wenn wir in den Himmel kommen, sondern auch jetzt schon zur Gemeinschaft mit ihm. Amen. Jesus sagt in der Offenbarung, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer die Tür aufmacht, zu dem werde ich hereinkommen. Werde ich hereinkommen und mit ihm das Mahl teilen. Steht an unserer Tür immer. Manchmal, ja, ist sie irgendwo einfach nur am Sonntag zugänglich, oder? Weil wir denken dann so, oh, so Gottesdienst, ah, dann kann ich mich wieder ihm hingeben oder sage ich, oder kann ich wieder mal von neuem Buße tun für die vergangene Woche und hoffe, dass er in der nächsten Woche wieder mit mir unterwegs ist. Nein, er will mit uns Tag für Tag unterwegs sein. Er liebt uns. Es heißt hier, er ist treu. Er ist treu. In anderen Worten, er wird sich nicht überlegen und sagen, ja, eigentlich habe ich genug von dir. Es ist gut gewesen, nicht die Zeit gewesen, aber es ist, hat sich wirklich nicht so gezeigt, wie ich es mir gewünscht habe. Sorry. Nein, Gott ist treu. Gott bleibt treu. Die Bibel sagt uns, Gott kann sich selber nicht widersprechen. Er ist treu, er bleibt treu, egal was. Er ist nicht nur treu, weil du treu bist, er ist treu, weil er einfach ein treu ist. Er steht zu seinem Wort. Ich liebe die Stelle im fünften Buch Mose. Gibt es eine Stelle, wo Gott zu dem Volk Israel spricht. 5. Mose und Kapitel 7 haben wir hier eine Stelle ab Vers 7. Er sagt hier, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt. Nicht weil ihr größer wart, zahlreicher, besser oder besser aussehend oder irgend sonst was, ja, könnte man hier sagen, hat der Herr sein Herz euch zugewandt. Und nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte. Weil der Herr euch liebte. Er hat einfach entschieden, er liebt dich einfach. Nimm es einfach mal an. Fertig, Schluss. Kannst nicht machen. Er liebt dich jetzt einfach. Das ist, was er hier sagt. Und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Er hat einen Eid dem Abraham, Isaac und Jakob gegeben, dass er all den Nachfolgenden, Nachkommen, dass er da sein wird für sie und für sie schauen und sie lieben wird. Mein Lieber, Gott gab einen Eid an Jesus Christus, der sein Leib für uns am Kreuz gegeben hat, sein Blut für uns vergeben hat. Er gab ihm einen Eid, dass alle, die sich zu ihm gesellen, wird er genauso lieben, wie er auch Jesus liebt. Und nicht nur deshalb, weil er einfach sich entschlossen hat. Er liebt dich. Er hat dich einfach gern. Wer mit dir ausduschen, wer mit dir ausgehen, wer mit dir ganz Nacht essen. Und wie oftmals, vielleicht manchmal nehmen wir nicht die Zeit. Deswegen, wenn wir von stille Zeit reden, das ist die Zeit, wo wir einfach irgendwo unseren Kämmerlein finden und einfach sagen, Herr, ich bin da. Sprich zu mir durch dein Wort. Lass uns miteinander reden, austauschen. Das sind Momente, wo dein Herz, dein Geist von Neuem einfach erquickt wird, gestärkt wird, wo du weißt, warum du zur Arbeit gehst, wo du weißt, warum du deinem Ehepartner vergibst, wo du weißt, warum, dass du unterwegs mit dem Herrn bist und dich entscheidest, wie du dich auch entscheidest. Er sagt hier weiter, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid gehalten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Hause der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr dein Gott, sag mal, mein Gott, dass der Herr dein Gott der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. Hat nicht dir gesagt, dass seine Gebote halten, sondern bewahren, dass sein Wort dir wichtig ist. Jede Beziehung ist immer auf Zweiseitigkeit, beruht sich hier. Deswegen sagt er, er ist ein Gott der Gnade, weil er genau weiß, dass auch die Israeliten damals nicht alles halten konnten, was er ihnen auferlegt hat. Das Gesetz wurde ihnen gegeben, die 613 Gebote, um denen zu zeigen, ihr könnt sie niemals alle erfüllen. Ihr werdet es nicht schaffen können. Deswegen gab er das Opfersystem, aber er sagt, er ist ein Gott der Gnade. Was erwartet er von uns, wie man von jeder Beziehung, dass man einfach da ist und sagt, Herr, ich bewahre das, was dir kostbar ist, soll mir kostbar sein. Er sagt hier, nehmen wir noch einmal 1. Korinther 1,9. Er sagte, Gott ist treu. Gott ist treu. Seine Verheißungen sind treu, sind ja und Amen. Das ist doch so schön, Amen. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft. Nicht um Arbeitstiere zu sein. Ist er nicht berufen in einem Arbeitslager für alle Ewigkeit, sondern zur Gemeinschaft. Jesus wurde vorgeworfen von den religiösen Leuten, hat gesagt, ja, dieser Jesus, den kannst du nicht folgen, der ist ja mit den Abscham der Gesellschaft. Er wurde eingeladen von Matthäus, den Zöllner in Kapernaum und von den Prostituierten, von den Ausgestoßenen. Und er ging zu denen, hat mit ihnen gegessen, Gemeinschaft gehabt. Bring den Herrn einfach in deinen Alltag noch mehr als was du es bisher tust. Bei den kleinen Dingen. Und siehe, wie er wirkt, wie er dein Herz stärkt, wie er dir Kraft gibt, wie er dir hilft in deinen Entscheidungen. Und er sagt hier eben, der uns berufen hat zur Gemeinschaft, den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Mit diesem Gedanken hier möchte ich überleiten zum Abendmahl. Er sagt, unserem Herrn. Es ist nicht nur dein Herr, sondern auch mein Herr, unser Herr. Es ist auch ein Miteinander unterwegs sein. Der Tisch des Herrn ist nicht ein Tisch, an dem nur du und Jesus sitzen, sondern an dem wir alle miteinander sitzen. Das Blut Jesu Christi wurde vergossen, nicht nur für dich, sondern für uns allen, für die ganze Menschheit, jeder, der natürlich seinen Ruf folgen möchte. Im 1. Korintherbrief im Kapitel 10, im selben Brief von Paulus, sagt er hier in Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Ein Kelch des Segens. Nun, wir haben kleine Becher hier, das spielt keine Rolle. Aber was du damit verbindest, was in dem Kelch ist, das, was das Blut Jesu repräsentiert, ist Gemeinschaft mit seinem Blut. In anderen Worten, dass er mit seinem Blut für all unsere Fehler bezahlt hat. Das heißt, dass die Tür weit offen ist. Wir können in Gottes heilige Gegenwart hineintreten. Selbst mit all unseren Problemen, die wir noch haben, all unseren Fehlern und so weiter, dass wir können vor dem heiligen Gott treten. Der Kelch des Segens ist Gemeinschaft mit dem Blut. Dasselbe Blut, das vergossen wurde für dich und für mich. Und er sagt dir, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Das Brot, das gebrochen wurde, das wir hier haben heute, auch morgen, heute Morgen, das symbolisiert, dass wir an den Tisch, die Gemeinschaftstisch des Herrn berufen sind. Aber es ist nur ein Stück. Nicht jeder von uns kriegt einen ganzen Leib, sondern Jesus, sein Körper war der Leib, der gebrochen wurde für uns alle. Jedes Stück, jedes Stück. Wir gehören zusammen. Deswegen ist es dem Herrn auch so wichtig, dass so wie er uns liebt, dass wir auch lernen, einander zu lieben, einander Gutes zu wünschen, einander Gutes zu tun. Dass wir die Welt, die wir begegnen, die diese Art von Liebe nicht kennt, dass wir diese Liebe hinaustragen. Und einen lebendigen Gott hinaustragen. Ein Gott, der Gemeinschaft haben will mit denen, die, dass sie genauso berufen sind, an dem Abendessen, an dem Abendmahl des Herrn zu sitzen. Dass er da ist. Halleluja. Oh, ich möchte uns allen einfach ermutigen, immer von Neuem zu wissen, jeden Tag einfach Zeit zu nehmen mit dem Herrn, wo auch immer und wann auch immer und wie auch immer das in deinem persönlichen Leben aussieht. Aber nimm Zeit, an den Tisch des Herrn zu sitzen. Ob du gerade Abendmahl nimmst, kannst du zu Hause auch nehmen. Man braucht es nicht einfach nur, um Gottesdienst zu nehmen. Nimm es zu Hause. Wie oft kann ich es nehmen? Kannst du so oft nehmen, wie du willst? Solange es nicht einfach nur ein Trinken von Traubensaft ist, oder lass es sein, was es ist, dass du an dem Tisch sitzt, weißt, dass der Herr da ist, der dich stärkt, der dich erquickt, der dich erfüllt, der deinen Weg zeigt für dein Leben. Er hat einen Plan, einen guten Plan. Ein Plan, wo es heißt, dass er Werke geschaffen hat, wofür wir gerade dazu geschaffen worden sind. Wie wenn du einen Handschuh anlegst, dass Gottes Geist durch dich hineinwirken möchte in diese Welt. Hände auf die Kranken zu legen, dass sie genesen. Menschen durch einfache Gebete freizusetzen von Gebundenheiten. Ihnen die Liebe Jesu nahe zu bringen. Halleluja. Oh Jesus, lass uns einfach erkennen, wie treu du bist und uns berufen hast, wirklich mit dir Gemeinschaft zu haben, wie bei Adam und Eva. Sie waren diejenigen, die von dir weggegangen sind, Herr, nicht du von ihnen. Aber du bist uns nahe gekommen in diesen Tagen, indem dass du deinen Sohn gesandt hast und uns gerufen hast, wieder von Neuem in deine Gegenwart zu kommen, Herr. Jeden Tag von Neuem mit dir zu wandeln, Herr. Nicht nur zu sagen, du bist unser Herr, sondern zu sagen, du bist unser Freund, unser Bruder, unser Gott. Lass uns aufstehen miteinander. Wir werden das Abendmahl verteilen. Und ich möchte, dass jeder einfach frei ist, davon zu nehmen oder auch nicht. Ich meine, das ist kein Zwang. Aber nimm davon, weil du dadurch bekennen möchtest, auch heute Morgen von Neuem, ja, ich folge der Einladung, an den Tisch des Herrn zu kommen. Dass Jesu Blut für mich vergossen wurde. Ich habe es gebraucht. Dass sein Körper, dein Leib für mich geschlagen wurde ans Kreuz. Ich hatte es nötig, weil ich selber nicht schaffe. Und an diesen Tisch komme ich, Jesus zu feiern, Gemeinschaft zu haben. Bevor wir das Abendmahl verteilen, lass unsere Häupter neigen, unsere Augen kurz einen Moment schließen. Ich möchte einfach kurz die Gelegenheit geben für diejenigen, die vielleicht hier oder auch im Livestream sind und du sagst, ja, ich habe noch nie gehört, wie Jesus so persönlich sein sein kann, werden kann im Alltag. Du sagst, ich habe noch nie eigentlich mein Leben ihm so hingegeben, dass er mein Leben kommen soll. Mir vergeben, mir einen neuen Weg zeigen. Aber heute Morgen kannst du dich dafür entscheiden, dass du weißt, dass deine Sünden nicht mehr im Wege stehen, dass du alle Ewigkeit mit dem Herrn im Himmel sein wirst. Aber auch hier, dass nichts im Wege steht, auch wenn du von ihm weggegangen bist, auch wenn du einen eigenen Weg gelebt hast, aber heute Morgen möchtest du wieder ganz frisch und ganz neu zu ihm kommen und sagen, Herr, ich will deine Gnade nicht überstrapazieren. Ich bitte dich um Kraft und Liebe und Hilfe, Vergebung. Ich will wieder neu starten mit dir. Das tut er. Ich möchte ein Gebet sprechen und möchte einfach, dass jeder sich einfach frei fühlt, dass wenn du dieses Gebet von Herzen her sprichst, dann bist du herzlich, dann weißt du, dass du eingeladen bist, an diesen Tisch zu kommen. Es ist nicht für die Vollkommenen, sondern es ist für die Eingeladenen und das sind wir alle. Ich lade dich ein, mit mir zu sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich gestorben ist und am dritten Tag auferstand, um mir ein neues Leben zu geben. Dein Blut wurde vergossen für mich. Dein Leib wurde geschlagen für mich. Und ich danke dir für die Vergebung meiner Schuld und für die Einladung, ein Kind Gottes zu werden. Ich nehme sie an und ich bekenne mich zu Jesus Christus. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist jetzt, um ein Zeuge für dich zu sein. Ich bin stolz, ein Kind Gottes zu sein. Und ich danke dir für das Abendmahl, das symbolisch darstellt, dass wir alle an einem Tisch sitzen mit dir, dass ich allen vergebe, wie du auch mir vergeben hast. Dein Wille geschehe, im Himmel so auch auf Erden, so auch in meinem Leben. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Halleluja.